Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Zweite Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 und 19, da schreibt der Apostel Paulus. All dies aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst, die Versöhnung zu verkündigen, gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, den Menschen ihre Übertretungen nicht vorhielt, und er hat uns diese Botschaft der Versöhnung anvertraut. Paulus beginnt Vers 18 mit den Worten, all dies aber kommt von Gott. Paulus bezieht sich hiermit zurück auf das, was er unmittelbar vorher gesagt hat. Und Paulus hat vorher zwei Dinge gesagt. Das erste, seitdem Paulus und seine Mitarbeiter Jesus Christus im Glauben dienen. Seitdem haben sie damit aufgehört, Menschen nach weltlichen Maßstäben zu beurteilen. Und das Zweite, was Paulus gesagt hat, wenn jemand durch den Glauben an Christus in ihm ist, hat er Teil an der neuen Schöpfung, die Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung heraufgeführt hat. Paulus betont nun hier am Anfang von Vers 18, dass diese dramatische Wende in der Welt- und Heilsgeschichte allein auf Gottes Wirken zurückzuführen ist. Auch wenn ein Mensch dies sagen kann, bekennen kann, dass er durch den Glauben in Christus ist, betont Paulus hier gleich, alles dies aber kommt von Gott. Gott selbst ist es gewesen, der in Paulus und seinen Mitarbeitern die alte Schöpfung an ihr Ende geführt und die neue Schöpfung begonnen hat. In seinem Tod und in seiner Auferstehung. In den Versen 18 bis 21, hier in Kapitel 5, geht Paulus weiter darauf ein, wie es zu dieser neuen Schöpfung gekommen ist und worin diese besteht. In den Versen 16 und 17, die dem Predigtext unmittelbar vorausgingen, hat Paulus schon zweigleisig verfahren. Das, was allein von Gott kommt, ist eine neue Schöpfung. Und das sind neue Menschen, die in Christus Teil dieser neuen Schöpfung geworden sind und anders leben als zuvor. Und wie ist es zu dieser neuen Schöpfung gekommen? Die Antwort, die Paulus in den Versen 18 bis 21 gibt, lautet: Dadurch, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Auch hier beschreibt Paulus zweigleisig die neue Schöpfung in der Versöhnung. Zum einen geht es zentral darum, was Gott in Christus für uns getan hat. Paulus fasst dies mit dem Wort von der Versöhnung zusammen. Und das andere, da geht es wieder um das konkrete Leben von Paulus und seinen Mitarbeitern. Und hier ist es die Frage, was ist der Schlüssel, um das Verhalten von Paulus und seinen Mitarbeitern zu verstehen? Und auch hier ist es die Antwort, es ist ein Dienst der Versöhnung. Es ist der Auftrag, die Botschaft der Versöhnung zu verkündigen, welches das Leben von Paulus und seinen Mitarbeitern erklärt. Und beiden Linien möchte ich nun anhand des Predigttextes nachgehen. Das Predigtthema lautet die zentrale Botschaft von der Versöhnung durch Christus. Und ich gehe hierbei umgekehrt vor. Im zweiten Predigtpunkt gehe ich auf den Inhalt der Versöhnungsbotschaft ein. Vorher möchte ich die Wirkung, die diese Botschaft auf Paulus und seine Mitarbeiter gehabt hat und auf uns heute haben kann, beschreiben. Der erste Predigtpunkt lautet: Der Auftrag, die Botschaft von der Versöhnung zu verkündigen, formt das Leben von Christen. Ich lese noch einmal die Verse 18 und 19. All dies aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst, die Versöhnung zu verkündigen, gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, den Menschen ihre Übertretungen nicht vorhielt, und er hat uns diese Botschaft der Versöhnung anvertraut. Paulus sagt, dass Gott wörtlich uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und dieses uns bezieht Paulus auf sich und seine Mitarbeiter. In den Augen einiger Christen in Korinth war Paulus nicht der geeignete Mann, um im Auftrag Gottes das Evangelium zu verkündigen. Es waren wahrscheinlich vor allem Angehörige der höheren gesellschaftlichen Schicht, die Paulus vorwarfen, dass er eine erbärmliche Figur abgibt. Paulus war von Geburt her auch ein Angehöriger der höheren Schicht. Seine Familie in Tarsus hatte einigen Besitz. Paulus war auch ein gebildeter Mann, der gut reden konnte. Und da haben sich einige Christen in Korinth gefragt, warum macht er davon keinen Gebrauch? Sein Leben als Missionar spiegelte so wenig von seiner Herkunft wider. Im Gegenteil, Paulus verzichtete ganz bewusst auf irgendein Gehabe, das ihn als Angehörigen einer höheren Schicht gekennzeichnet hätte. Er verzichtete bewusst darauf, zum Starredner einer bestimmten Gruppe in Korinth zu verkommen. Paulus hatte gehört, dass es diese Gruppe schon gab. Paulus sah äußerlich in der Regel aus wie ein Sklave. Oftmals trug er nur noch Lumpen am Leib, weil die Kleidung durch die strapaziösen Reisen völlig verschlissen gewesen war. Und da war eben nicht an jedem Ort jemand, der ihm dann mit neuen Klamotten gedient hätte. Das machte in den Augen von Paulus nichts. Paulus wollte der großen Mehrheit in den Städten kein Hindernis vor die Füße legen, dass sie Christ werden könnten. Und die große Mehrheit in den Städten wie Korinth oder Ephesus Die große Mehrheit der Bevölkerung waren die Sklaven. 1. Korinther 9, Vers 19 schreibt Paulus, obwohl ich ein Freier bin. Paulus kennzeichnet sich hier, zu welcher gesellschaftlichen Schicht er gehört. Er ist ein Freier. Obwohl ich ein Freier bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich die vielen gewinne. Dass Paulus sich zum Sklaven gemacht hat, ist symbolisch gemeint, aber nicht nur. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10 bekennt Paulus von sich und seinen Mitarbeitern, wir sind arm wie Bettler und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Einige Christen und Korinth schämten sich mittlerweile für den Apostel, der ihre Gemeinde gegründet hatte. In ihren Augen war Paulus nicht das große Aushängeschild für den Glauben ihrer Gemeinde. Zum Beispiel wollten sie Paulus Geld geben, wahrscheinlich damit er sich wie ein Angehöriger der höheren Schicht in der Öffentlichkeit geben sollte. Sie haben ihm Geld angeboten. Paulus nahm es nicht an. Mittlerweile, das erfahren wir in den Korintherbriefen, hatten sogenannte Superapostel in Korinth Einzug gehalten. Für die brauchten sie sich nicht zu schämen. Sie vertraten die Gemeinde, wie sie dachten, nach außen hin würdig. Über Paulus hingegen hörten sie nur, dass er auf den Missionsreisen von einer Not in die andere geriet. Armut, Prügel, Gefängnis, Verfolgung, Schiffbruch, Hunger und Durst. Er war krank. Und die Korinther fragten sich, sieht so das Leben eines gesegneten Dieners Gottes aus? Ihre Antwort war, nein, das kann nicht sein. Paulus besteht aber darauf, dass Gott es gewesen ist, der ihm und seinen Mitarbeitern den Dienst der Versöhnung anvertraut hat. Auch wenn er äußerlich daherkommt wie ein Sklave, auch wenn es ihm in seinem Leben so ergeht, dass man als Außenstehender denkt, der ist vom Pech verfolgt. Der tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Er ist wie ein Trottel. In jedem Ort zieht er das Unglück an sich. Was macht dieser Mann falsch? Paulus konnte darauf nur sagen, ich mache nichts falsch. Mein Gewissen vor Gott ist in Ordnung. Paulus hat die Leiden nicht gesucht. Paulus hat nicht versucht, ein Armutsideal zu verwirklichen. Das, was ihm begegnet ist an Leid, das ist ihm durch Gottes Führung widerfahren. Armut und Leiden waren sozusagen die von Gott dem Dienst beigelegten Nebenprodukte im Leben von Paulus. In der Hauptsache ging es Paulus darum, das Evangelium zu verkündigen. Darauf lag sein Hauptaugenmerk. Er richtete sein Leben darauf aus, allen zum Diener zu werden, um sie für Christus zu gewinnen. 1. Korinther Kapitel 9. Und dass das für Paulus viele Leiden beinhalten würde, das mag Paulus an der einen oder anderen Stelle verwundert haben. Paulus selber berichtet im ersten Kapitel des 2. Korintherbriefes, dass ihm in Ephesus so viel Leiden begegnet ist, dass er am Leben schier verzweifelt ist. Aber dennoch musste Paulus im Hinterkopf das Wort des Herrn haben, aus Apostelgeschichte 9. Gleich kurz nach seiner Bekehrung hatte Christus ihm mitgeteilt, dass er vieles würde leiden müssen für den Namen des Herrn. Das hatte Christus ihm also vorweg schon gesagt. Paulus konnte damit rechnen und es hat sich in seinem Leben auch so verwirklicht. Gut, deshalb geht es für uns nicht darum, dass wir Paulus einfach kopieren. So nach dem Motto, diesen Lebensstil will ich mir auch aneignen. Ich bin erst zufrieden, wenn ich auch so viel leide wie Paulus. Auch ich bin erst zufrieden, wenn meine Klamotten in Lumpen an mir rumhängen. Darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, von Paulus zu lernen, den Dienst der Versöhnung als die wichtigste Aufgabe im Leben eines Christen wahrzunehmen und die Nebeneffekte, die das mit sich zieht, bereitwillig auf sich zu nehmen. Der Dienst der Versöhnung führt auf die eine oder andere Weise zu Lebensläufen, die nach weltlichen Maßstäben bewertet, milde gesagt, merkwürdig sind. Zur Selbstprüfung kann sich jeder von euch diese Frage stellen: Gibt es in eurem Lebenslauf etwas, das für die Menschen um euch herum unverständlich ist? Gibt es nach weltlichen Maßstäben gemessen in eurem Leben, in eurer Lebensweise Merkwürdigkeiten, die nur dadurch erklärbar sind, dass euer Leben dem Dienst der Versöhnung geweiht ist? Der Auftrag, die Botschaft von der Versöhnung durch Christus zu verkündigen, formt das Leben von Christen in der einen oder anderen Weise. Das liegt an der prägenden Kraft, den die Botschaft von der Versöhnung hat. Diese Botschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes ergreifend. Wer sie verstanden hat, den nimmt sie in Besitz. Dem geht es so wie Paulus. Paulus hat sich und sein Leben als in 2. Korinther 4 als ein gewöhnliches Tongefäß beschrieben, in dem er einen Schatz umhergetragen hat, nämlich die Botschaft von der Versöhnung. Und dieser Botschaft der Versöhnung möchte ich mich nun im zweiten Predigtpunkt widmen. Der Kern der Botschaft: Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus. Ich lese nochmals 2. Korinther 5, die Verse 18 und 19. All dies aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst, die Versöhnung zu verkündigen, gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, den Menschen ihre Übertretungen nicht vorhielt, und er hat uns diese Botschaft der Versöhnung anvertraut. Das zentrale Stichwort lautet Versöhnung. Es sind vor allem zwei Stellen, in denen Paulus dieses Stichwort von der Versöhnung aufgreift und entfaltet, nämlich hier in 2. Korinther 5 und im Römerbrief, Kapitel 5. Da fasst er das Wesen der Errettung als Versöhnung zusammen. Die Botschaft von der Versöhnung ist wahrscheinlich nicht die eine zentrale Botschaft. Sonst würde an anderen Stellen häufig dieses Wort gebraucht werden. Es ist nicht die eine zentrale Botschaft. Sie ist nicht wichtiger als die Botschaft von der Rechtfertigung etwa. Oder wie die Botschaft von der Erlösung. Aber diese Lehren gehören zusammen ins Zentrum der christlichen Lehre. Rechtfertigung und Versöhnung etwa gehören eng zusammen. Bei der Rechtfertigung durch Christus liegt die Betonung darauf, dass Gott uns als Richter von unserer Sünde freispricht, um Christi willen. Er lässt für uns eine Gerechtigkeit gelten, die Christus uns erworben hat. Bei der Versöhnung liegt der Schwerpunkt darauf, dass Gott zu uns in eine liebende Beziehung tritt und uns in seine Gemeinschaft aufnimmt. Wo von Versöhnung die Rede ist, da war vorher Feindschaft zwischen den beteiligten Partnern. Feindschaft auf unserer Seite, die wir uns von Gott abgewandt haben. Unsere Feindschaft gegenüber Gott besteht vor allem darin, dass wir es von Natur aus hassen, dass Gott unser Leben bestimmt. Von Natur aus lieben wir es, unseren eigenen Willen zu tun. Das halten wir für das genau Richtige. Und dass uns jemand in unserem Willen widerspricht, das ist für uns genau das Falsche, was er tun kann. Diejenigen, die uns in unserem Willen bestätigen, die können wir gern haben. Mit denen kommen wir gut klar. Gegenüber Gott hegen die Menschen aber Feindschaft, weil Gott jemand ist, der unserem Eigenwillen nicht eine Spur nachgibt. Er ist dieser mächtige Fels in der Brandung, der allem widersteht in dieser Hinsicht. Also, Versöhnung besagt, vorher war Feindschaft da. Feindschaft auf unserer Seite gegenüber Gott. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist es denn im Verhältnis von Gott zu uns? Hat Gott in sich auch Feindschaft gehegt gegen uns? Und die Antwort ist ja. Manche Ausleger scheuen sich davor, diese Aussage zu treffen, dass es eine beiderseitige Feindschaft ist zwischen Gott und dem Sünder. Gott, auch Gott, hegt in seinem Herzen Feindschaft gegen den Sünder. Gegen den Sünder, der gegen ihn und seinen Anspruch, Gott zu sein, rebelliert. Nun gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Dass der Mensch ein Feind Gottes ist, ist Ausdruck seiner Sündhaftigkeit. Dass Gott Feindschaft gegen den Sünder hegt, ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Und nun zur Versöhnung, wie Paulus sie beschreibt. Sie trägt einige wichtige Kennzeichen. Zuerst ist wichtig, dass die Versöhnung allein von Gott kommt. Und die Versöhnung führt allein zu ihm hin. Paulus sagt, Gott hat uns mit sich versöhnt. Gott ist hier der Handelnde, der uns mit sich ins Reine bringt. Es heißt hier zum Beispiel nicht, dass wir uns mit Gott versöhnt haben. Das ist nicht die Versöhnung, von der Paulus hier spricht. Es heißt auch nicht, Gott hat sich mit uns versöhnt. Das steht da auch nicht. Es steht dort, Gott hat uns mit sich versöhnt. Würde dort stehen, Gott hat sich mit uns versöhnt, könnte das Missverständnis auftreten, dass sowohl der Mensch als auch Gott beide Schuld daran getragen haben, dass zwischen ihnen Feindschaft bestanden hat. Und dann würde Versöhnung so viel bedeuten wie, dass beide Seiten aufeinander zugehen, Shake Hands machen, beide Seiten gestehen ein, dass sie was falsch gemacht haben und verabreden miteinander nun gut auszukommen in Zukunft. Das würde ungefähr so lauten, der Mensch hätte dann eingesehen, dass ein Leben so ganz ohne Gott, ja, das ist nicht in Ordnung. Auch Gott hätte dann eingesehen, dass er bei seinem Absolutheitsanspruch eben auch ein paar Abstriche machen muss. Dann trifft man sich eben nach Art eines Kompromisses in der Mitte und versöhnt sich. Diesem Missverständnis könnten wir erliegen, weil häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen ist Versöhnung eben genau das. Beide Seiten machen Abstriche und treffen sich in der Mitte nach Art eines Kompromisses. Paulus beugt diesem Missverständnis vor und sagt, Gott hat uns mit sich versöhnt. Wir kommen als Handelnde erst einmal gar nicht vor. Wir tun gar nichts. Wir sind und bleiben so, wie wir sind. Rebellen. Sondern Gott hat etwas mit uns gemacht, das uns zu ihm bringt. Wir haben gar nicht danach gefragt, erst einmal, dass wir überhaupt was geschieht. Die Initiative ging allein von Gott aus und hat ein Werk vollbracht. Das bringt mich zum zweiten Kennzeichen der Versöhnung. Derjenige, der im Auftrag Gottes des Vaters die Versöhnung bewirkt hat, ist Jesus Christus. Paulus schreibt, all dies aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst, die Versöhnung zu verkündigen, gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus. Es ist aber nicht so, dass Christus nur ein Auftragnehmer Gottes war. Christus ist in dem Sinne erst kein Schiedsmann. Wir kennen das auch, wenn den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nicht einigen können über einen neuen Tarif. Dann kann es sein, dass sie vermitteln lassen. Eine neutrale Person, die Interessen beider Seiten versucht zu berücksichtigen. Jetzt könnte man denken, ja, Christus ist genau so ein Vermittler, der die Interessen von uns Menschen berücksichtigt und diejenigen Gottes. Aber Christus ist nicht eine Art dritte neutrale Partei zwischen Gott und Menschen, der da wieder nach Art eines Kompromisses Versöhnung gestiftet hätte. Sondern Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also bei der Frage, wer ist uns da in Christus begegnet? Wer war uns gegenüber in Christus präsent? Da schreibt Paulus, Gott. Gott selbst, der Vater, war in seinem Sohn, hat in ihm gehandelt, hat uns in Christus mit sich selbst versöhnt. Um es noch einmal anders zu sagen, Christus hat von unserer Seite keinerlei Auftrag angenommen. Es sind überhaupt keine Interessen, die wir von unserer Seite artikuliert hätten und gesagt hätten, Jesus Christus, vertrete du uns vor Gott. Nein, wir waren tot. Christus hat nicht unseren Willen getan, sondern den Willen des Vaters. Er hat nicht in unserem Auftrag gehandelt, sondern im Auftrag des Vaters. Johannes 5, Vers 17 sagt Jesus seinen etwas verstörten Zuhörern, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das war der Anspruch von Jesus, dass er in allem, was er tut, das tut, was der Vater tut. In allem, was er tut. Und dann zwei Verse weiter, Johannes 5, Vers 19, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Vater und Sohn sind in ihrem Wesen und in ihrem Wirken untrennbar eins. Im Sohn hat der Vater uns mit sich selbst versöhnt. Gott war in Christus. Als drittes ergibt sich die Frage, wen hat Gott damit sich versöhnt? Paulus schreibt, dass Gott uns mit sich versöhnt hat, Vers 18. In Vers 19 sagt er, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. In beiden Fällen spricht Paulus von derselben Gruppe von Menschen und er spricht hier von der Menschheit im Allgemeinen. Die Versöhnung, die Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung erwirkt hat, die sieht Paulus als ausreichend an für alle Menschen. Aber wirksam wird die Versöhnung einzig und allein für die, die durch den Glauben in Christus sind. Dies wird vor allem daran deutlich, dass die Versöhnung, die Gott in Christus bewirkt hat, verkündet wird. Menschen werden zum Glauben an Christus aufgefordert. Am Ende von Vers 20, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 schreibt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn in Christus werden Menschen mit Gott versöhnt. Durch den Glauben sind sie in Christus. Und als viertes und letztes Kennzeichen der Versöhnung ist die Verbindung mit der Rechtfertigung zu betonen. Paulus schreibt Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und hielt den Menschen ihre Übertretungen nicht vor. Bei der Versöhnung geht es nicht um einen Kompromiss. Versöhnung geschieht dadurch, dass uns die Sünden vergeben werden. Gott hält uns die Übertretungen nicht vor. Er rechnet uns die Strafe für unsere Schuld nicht zu, denn er hat Christus an unserer Stelle bestraft. Mit der Rede von der Versöhnung wird nun betont, dass Gott uns, nachdem er uns gerecht gesprochen hat, nicht neutral in Ruhe lässt. Es könnte das große Missverständnis auftreten, dass Gott bei der Rechtfertigung nur als Richter urteilt. Er spricht uns frei von unseren Sünden. Danach löst sich die Versammlung auf. Wir sind freigesprochen. Aber es ist nicht Gemeinschaft zwischen Gott und dem Sünder gestiftet worden. Und hier besagt das Wort von der Versöhnung, dass Rechtfertigung auf die Beziehung zwischen Gott und dem Sünder hinzielt. Bei der Versöhnung treten vormals verfeindete Personen in eine Liebesbeziehung zueinander. Gott hat in Christus eine Gemeinschaft gestiftet zwischen sich und uns. In dieser Gemeinschaft der Versöhnung umfängt Gott uns mit seiner Liebe. In dieser Beziehung der Versöhnung erfüllt Gott uns mit der Freude an ihm und an seinem Sohn Jesus Christus. Bei der Versöhnung geht es darum, dass Gott uns mit Freuden als seine Kinder annimmt. Und dabei tut Gott nicht so, als ob die Beziehung zwischen ihm und uns bereinigt ist. Sie ist in und durch Christus bereinigt. Das heißt, wenn wir Gott im Gebet um Vergebung einer Schuld bitten, dann sind nicht wir es, die dann durch dieses Gebet die Versöhnung mit Gott wiederherstellen. Es ist vielmehr so, dass wir durch Glauben und Vergebung immer wieder in die Versöhnung eintreten, die Gott in Christus geschaffen hat. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, Vergangenheit. Die zentrale Botschaft von der Versöhnung durch Christus . Diese Botschaft war für Paulus zentral. Er hat versucht, den Korinthern deutlich zu machen, anhand dieser Botschaft, dass genau sie es ist, die erklärt, warum Paulus so lebt, wie er es getan hat. Mit dieser Botschaft hat Paulus den Korinthern erklärt, ihr versteht nicht, warum ich so herumlaufe, wie ich das tue. Ihr zweifelt daran, dass ich mit so einem Lebenslauf ein Diener des Herrn bin. Und Paulus sagt ihnen, dass das so ist, dass mein Leben so verlaufen ist, liegt daran, dass ich im Dienst der Versöhnung stehe. Das haben wir im ersten Predigtpunkt gesehen. Der Auftrag, die Botschaft von der Versöhnung durch Christus zu verkündigen, der formt das Leben von Christen. Der erklärt die Lebensläufe für Außenstehende. Die Versöhnung in Christus hat Paulus dazu bewegt, so zu leben, wie er es als Verkündiger getan hat. Die Liebe, die Christus ihm erwiesen hat, die bestimmte sein ganzes Verhalten. Paulus achtete nicht mehr auf sein Ansehen vor den Menschen, sondern er nahm Leiden bereitwillig in Kauf. Dies war sogar für einige Christen in Korinth nicht nachvollziehbar. Und für Paulus steht fest, je mehr jemand von der Botschaft der Versöhnung ergriffen ist, je besser kann er nachvollziehen, warum es im Leben von Christen häufig diese krummen Lebensläufe gibt. Diese nach außen oft nicht gelungenen Lebensläufe, keine Karrieretypen. Und wie wir im zweiten Predigtpunkt gesehen haben, ist dies der Kern der Versöhnungsbotschaft, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gebe Gott uns allen, dass uns diese Botschaft mit so viel Freude durchdringt, dass wir an andere weitergeben mögen, die noch in Feindschaft mit Gott leben, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat an dem, der die Sünde nicht kannte, bewirkt, dass er für uns zur Sünde wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Amen.